Deutschlandfunk. Sport am Samstag.
Am Mikrofon Tobias Ullmeier. Guten Abend. Keine Fußball-Bundesliga heute. Es ist Länderspielpause, auch wenn in Europa gar keine Länderspiele stattfinden. Wohl aber in Südamerika und in Afrika. Und nach Afrika werden wir auch später in dieser Sendung schauen, anlässlich des Afrika-Cups. In einem Interview mit Gernot Rohr, bis vor kurzem Trainer in Nigeria. Und auch uns sonst beschäftigt uns der Fußball. Nach dem Rücktritt von Gladbach-Sportdirektor Max Eberl bin ich mit dem Sportpsychologen Werner Mickler verabredet. Ich möchte wissen, macht der Fußball seine Manager kaputt? Natürlich haben wir auch aktuellen Wintersport im Programm und blicken voraus auf die Olympischen Spiele von Peking. Ich habe mit Alexandra Burkhardt gesprochen, die als Bob-Anschieberin gerade auf dem Weg nach China ist. Und nach dem Finale ist vor dem Finale. Bei den Australian Open hat heute nach über 4 Jahrzehnten wieder eine einheimische Tennisspielerin gewonnen. Morgen könnte dann Rafael Nadal einen Grand-Slam-Rekord aufstellen. Dazu die Einschätzungen von Davis-Cup-Gewinner Marc-Kevin Göllner gleich zu Beginn der Sendung. Volksfeiertag in Down Under, denn beim ersten Grand-Slam-Turnier des Jahres gab es einen Doppel-Heimsieg oder genau genommen sogar einen Triple-Sieg, denn erst ist der Weltranglisten-Ersten Ashley Barty der Erfolg im Einzel von Melbourne gelungen, dann hat das Doppel bei den Männern in einem rein australischen Finale nachgelegt. Ina Kast.
Mit dem Grand-Slam-Titel auf heimischem australischen Boden ist für Ashley Barty ein Traum wahr geworden.
This is just a dream come true for me and I'm so proud to be an Aussie. So thank you so much everyone.
Dass sie eine stolze Australierin ist, musste sie bei der Siegerehrung nochmal loswerden. Ash Barty hat die rund 12.000 Zuschauer in der Rod Laver Arena in Ekstase versetzt und bedankte sich artig.
This crowd is one of the most fun I've ever played in front.
Das war mit das beste Publikum, vor dem ich je gespielt habe. Ihr alle habt mir so viel Freude bereitet, habt mich beruhigt, hat mich dazu gebracht, mein bestes Tennis zu spielen. Das musste ich auch gegen einen Champion wie Danielle. Danke für all eure Liebe, eure Unterstützung in den vergangenen 2 Wochen.
Die Glückwünsche ihrer Gegnerin Danielle Collins direkt nach dem Matchball am Netz wirkten noch unterkühlt. Bei der Siegerehrung aber hatte die US-Amerikanerin dann doch warme Worte an ihre Gegnerin.
Ich muss Ash wirklich gratulieren zu 2 phänomenalen Wochen und zu den vergangenen Jahren. Es war der Wahnsinn, wie sie sich hochgekämpft hat bis zur Nummer 1. Und ich bewundere dich für dein Tennisspiel, die Varianz in deinem Spiel. Hoffentlich kann ich mir was davon abgucken für mein Spiel.
Es dürfte die sichtlich enttäuschte Collins trösten, dass sie durch den Finaleinzug erstmals in die Top 10 der Weltrangliste vorrückt. Der oft als Tennisrüpel abgestempelte Nick Kyrgios hat sich an der Seite seines australischen Landsmannes Thanasi Kokkinakis zum Grand-Slam-Sieger im Doppel gekürt. Im rein australischen Finale setzte sich das unterhaltsame Duo in 2 Sätzen gegen Abdon Purcell durch.
Am Telefon ist jetzt Marc-Kevin Göllner, Davis-Cup-Sieger von 1993, Bronzemedaillengewinner bei den Olympischen Spielen 96 im Doppel und Inhaber einer Tennisakademie in Köln. Guten Abend, Herr Göllner.
Guten Abend.
Herr Göllner, in den letzten 5 Jahren hat es häufig Wechsel an der Spitze der Damen-Weltrangliste gegeben. Vor Barty waren das Osaka, Halep, Wozniacki, Muguruza, Pliskova, Kerber, Serena Williams. Kann Ash Barty jetzt endlich wieder eine Ära prägen?
Also ich glaube auf jeden Fall, sie hat ja jetzt die letzten 3 Grand Slams gewonnen. Sie hat Wimbledon gewonnen, US Open gewonnen, hat dann ausgesetzt, sich ausschließlich auf Australien fokussiert. Die letzten 3 Monate hat das Vorturnier gewonnen. Also sie ist auf dem besten Weg, ihre Dominanz da zu setzen.
Und was ist auf der anderen Seite mit dem deutschen Damen-Tennis los? Gerade mal 3 im Hauptfeld, die alle raus in Runde 1?
Da sind wir extrem auf der Findungsphase, würde ich einfach mal nett formulieren, behaupten.
Das heißt, was muss da passieren?
Einiges, es muss was nachkommen. Also da haben wir jetzt eine große Lücke. Ich meine, Kerber ist im Herbst ihrer Karriere, Petkovic auch. Also wir sind dringend auf angewiesen, dass jetzt der Nachwuchs durchstartet.
Muss da der Verband was unternehmen?
Der Verband unternimmt schon was, aber es sind auch die einzelnen Spieler gefragt, professioneller zu sein. Also man muss sich ja nur an der Weltspitze orientieren, um zu sehen, wo unsere Fehler liegen.
Blicken wir auf die Männer. Morgen das Finale zwischen Rafael Nadal aus Spanien und dem Russen Daniel Medvedev. Schafft Nadal da den Rekord von 21 Grand Slam Siegen?
Ich würde es ihm wünschen, von ganzem Herzen. Ich hätte es auch dem muss ich fairerweise sagen, ich bin ein Freund, wenn man die Geschichtsbücher neu schreiben kann. Ich hätte es auch dem Djokovic bei den US Open letztes Jahr gewünscht. Und jetzt wünsche ich es auf jeden Fall dem
Rafael Nadal.
Nadal ist der Rafael Nadal, genau.
Wie viel Wert hat denn so ein Turnier überhaupt rein sportlich, wenn der Beste fehlt, wenn also Djokovic nicht mitmachen durfte?
Ja, genau das Gleiche, wie wenn er mitmachen würde. Er hätte ja auch früh verlieren können. Ne? Ich meine, Zverev hatte gesagt, sein Ziel wäre es, den australischen Grand Slam zu gewinnen. Hat sich extrem unter Druck gesetzt und konnte dem Druck nicht standhalten. Also, und Djokovic, wer weiß, ob er überhaupt so weit gekommen wäre. Ne? Man sagt ja nur, weil er 9-mal gewonnen hat, dass er da ein Dauerabo hat. Heißt nicht, dass er das 10. Mal gewonnen hätte. Ich meine, jedes Spiel muss erst gespielt werden. Und also es wird morgen eine offene Partie werden, wobei ich leichte Chancen beim Nadal sehe.
Wie kommt es eigentlich, dass einer wie Nadal, der dieses Turnier in Australien nie so richtig mochte, jetzt aufdreht und mit Mitte 30 nochmal das Finale erreicht? Ich meine, gefühlt hätte der ja noch gegen Sie spielen können. Ich glaube, die Karrieren haben sich sogar noch um ein Jahr überschnitten.
Ja, die haben sich noch um ein Jahr überschnitten. Und der spielt seit Ewigkeiten so gut, er ist einfach eine Maschine. Und er tut alles dafür, dass er praktisch zu diesem Zeitpunkt sein bestes Tennis spielen kann. Zverev hat ja auch gesagt in einem Interview, oh mein Gott, wie der spielt im Training, das wäre unfassbar. Also das ist jetzt keine Überraschung, dass der im Finale steht. Entscheidend ist, dass sein Körper hält. Ne?
Und jetzt haben Sie schon den Namen genannt, Alexander Zverev, Dritter der Weltrangliste, Olympiasieger, aber immer, wenn es um die großen Grand-Slam-Titel geht, dann scheitert er. Ist das Kopfsache bei ihm?
Das ist definitiv Kopfsache. Also ich persönlich hätte auch nie gesagt, ich gehe dahin, um das Turnier zu gewinnen. Ne, ich setze mich unter Druck und Eurosport und ganz Deutschland guckt hin und sagt, also wenn er das nicht gewinnt, das ist ja gar nichts. So, und das ist unser Problem, dass wir uns extrem unter Druck setzen. Das gleiche Problem hat auch der Djokovic gesagt letztes Jahr, als er gesagt hat, er würde den Golden Grand Slam gewinnen wollen. Er hat ja im Halbfinale gegen Zverev mit Satz und Break geführt. Und ist an dem eigenen, diesem Druck, den er sich selbst dann erzeugt hat, zusammengebrochen. Auch im Finale von US Open. Man hat ja die Tränen gesehen nach dem Spiel, wie enttäuscht er war. Und jetzt kam dieses ganze Malheur mit dem Visa, dass er nicht spielen konnte. Also das ist schon hart für ihn.
Wird Zverev die Kurve nochmal kriegen in seiner Karriere? Wird er nochmal ein Grand-Slam-Turnier gewinnen?
Also er ist auf jeden Fall jung genug. Und wenn er sich noch mental stärker macht, er tut ja wirklich alles dafür, hat ja mit Neuroathletik begonnen. Er beschäftigt sich außerhalb des Platzes mit Sachen für seinen Kopf. Also der ist noch jung genug, er ist stark genug und wenn er weiter daran arbeitet, dann glaube ich auch, dass er es schaffen kann.
Vielen Dank, Marc-Kevin Göllner, für diese Einschätzung und Ihnen noch einen schönen Abend.
Danke, ciao.
Eröffnet werden die Olympischen Winterspiele von Peking erst am Freitag. Tatsächlich beginnen sie aber schon am Mittwoch mit ein paar Vorrundenwettbewerben. Da werden viele andere Teilnehmerinnen und Teilnehmer noch gar nicht in China angekommen sein. Die sind zum Teil noch an diesem Wochenende bei Weltcups in Europa aktiv. So zum Beispiel die alpinen Skidamen heute bei der Abfahrt in Garmisch-Partenkirchen. Martin Raspe.
Mit der 4 hatte es Kira Weidle bei der letzten Abfahrt vor Olympia. Am Ende wurde sie Vierte und es fehlten 400stel Sekunden aufs Podest.
Ja, ich konnte heute einfach nicht ganz mein bestes Skifahren abrufen. Es waren 2, 3 kleine Fehler drin, die am Ende mich eine bessere Platzierung gekostet haben.
Im oberen und mittleren Streckenteil ließ Kira Weidle wertvolle 10stel Sekunden liegen. Im unteren Teil war sie eine der stärksten, konnte aber nicht mehr genügend Zeit gutmachen. Trotzdem kein Grund zur Unzufriedenheit für Deutschlands aktuell beste Abfahrerin.
Ein 4. Platz ist jetzt kein Weltuntergang, glaube ich. Also es ist trotzdem noch eine gute Platzierung, gibt auch eine Menge Weltcup-Punkte, was auch immer gut ist. Und wie auch schon letztes Jahr bei einer WM, bei einem Großereignis, da ist wirklich alles möglich. Und wenn man da gut Ski fährt, dann kann man auch wieder auf dem Podest landen.
So gesehen nimmt Kira Weidle aus der Abfahrt in Garmisch-Partenkirchen auch die Gewissheit mit, in Peking zu den Medaillenkandidatinnen zu gehören. Genauso wie Corinne Suter, die aktuelle Abfahrtsweltmeisterin aus der Schweiz. Sie holte sich ihren ersten Abfahrtssieg in diesem Winter vor Jasmin Fluri, ebenfalls aus der Schweiz, und Cornelia Hütter aus Österreich.
Und noch ein Weltcup auf deutschem Boden. Die Skispringer sind an diesem Wochenende in Willingen im Sauerland. Philipp Hofmeister.
Das Willinger Wetter machte es ihnen alles andere als leicht. Und dennoch bekamen Frauen wie Männer jeweils ein Einzelspringen nach unten ins Tal. Zwar reduziert auf jeweils nur einen Durchgang, aber immerhin. gegen alle Widrigkeiten. Peitschende Winde und unberechenbare Sturmböen sorgten für schlimmstes Wettbewerbswetter an der Mühlenkopfschanze. Darunter litten auch die beiden deutschen Topspringer. Karl Geiger als 20. und Markus Eisenbichler als 30. landeten viel zu früh und damit sehr weit hinten. Besonders ärgerlich für Geiger, der Japaner Ryoyo Kobayashi, Geigers härtester Konkurrent im Kampf um den Gesamtweltcup, gewann dieses Einzelspringen, in dem zumindest Lokalmatador Stefan Laie als 6. und Severin Freund als 4. überzeugen konnten. Für den einzigen deutschen Podestplatz des Tages sorgte Katharina Althaus. Die Oberstdorferin musste sich in einem ebenfalls auf einen Durchgang verkürzten Wettbewerb nur Marita Kramer aus Österreich geschlagen geben und freute sich sehr über Platz 2.
Und in Seefeld in Österreich holen sich in diesen Tagen die nordischen Kombinierer die letzte Wettkampfhärte für Peking. Susanne Böttcher.
Gestern Zweiter, heute noch einmal gesteigert. Vinzenz Geiger geht nach den 10 Kilometern als Erster über die Ziellinie und gewinnt den zweiten Wettkampftag des Trippels der nordischen Kombinierer in Seefeld. Lediglich 1,7 Sekunden dahinter wird Johannes Lamparter Zweiter. Auf Platz 3 folgt Jürgen Groback. Aus DSV-Sicht auch auf den Rängen dahinter ein erfolgreicher Tag. Das starke deutsche Ergebnis komplettieren Erik Frenzel, Terence Weber und Julian Schmidt auf den Plätzen 4, 5 und 6.
Ein großer Schwung deutscher Athletinnen und Athleten sitzt gerade im Flieger auf dem Weg nach Peking, vor gut 2 Stunden gestartet, darunter auch die Bob-Anschieberin Alexandra Burkhardt. Für sie sind es die ersten Winterspiele, allerdings ist es nicht zum ersten Mal Olympia, denn im vergangenen Sommer erst war sie in Tokio als Sprinterin dabei und mit ihr habe ich vor ihrem Abflug gesprochen. Hallo Frau Burkhardt.
Hallo.
Frau Burkhardt, wie groß ist denn Ihre Sorge, dass nach Ihrer Landung in Peking da doch noch etwas schiefgehen könnte bei der Einreise, sprich, dass der Corona-Test doch vielleicht positiv sein könnte?
Ja, die ist nicht größer als auch jetzt schon. Also wir testen uns ja gerade täglich und man hat natürlich immer ein bisschen Bedenken, ob nicht doch vielleicht ein positiver Corona-Test rauskommt, auch ohne Symptome. Deswegen ja, sind wir alle aktuell schon ein bisschen angespannt, aber ja. Wir hoffen mal, dass wir Glück haben und dass Glück auf unserer Seite bleibt, auch wenn wir in Peking sind.
Nun sind Sie eigentlich Leichtathletin, Sie sind Sprinterin und erst seit ein paar Monaten Bobsportlerin. Wie sind Sie denn auf oder in den Bob gekommen?
Ja, also es ist nicht so unüblich, dass Sprinterinnen zum Bobsport wechseln. Ich wurde auch schon in den vergangenen Jahren öfters mal gefragt, ob ich es mal probieren möchte. Und ja, wollte ich nie. Ich wollte immer erstmal mein Potenzial im Sprint zeigen und das ist mir letztes Jahr dann endlich mal gelungen und dann kam auch wieder die Anfrage vom Bobverband und dann habe ich mich überzeugen lassen, es doch mal zu probieren. Habe dann recht schnell Mariama Jamanka kennengelernt. Und
die ja auch aus der Leichtathletik kommt ursprünglich. Ja?
Genau, so ist es. Und ja, das hat dann eigentlich alles immer von Anfang an ganz gut gepasst. Ich hatte natürlich trotzdem viel zu lernen, weil nur schnell sein reicht natürlich nicht. Und es ist sehr viel drumherum um den Bobsport. Das wusste ich vorher nicht und ich glaube auch als Zuschauer zu Hause vom Fernsehen weiß man eigentlich gar nicht, was alles noch dabei ja, zu machen ist und was dranhängt. Und es ist auf jeden Fall eine Woche voll Arbeit, so ein Weltcup. Aber mich haben alle super aufgenommen, mir alles echt gut erklärt und ja, ich fühle mich sehr willkommen.
Aber stimmt, man kann sich das gar nicht vorstellen als Laie, als Beobachter vorm Fernseher. Was ist denn anders? Sie haben Spikes an, Sie sprinten 50, 60 Meter, dann hüpfen Sie rein in Bob und dann machen Sie sich klein.
Genau. Ja, also in erster Linie mache ich es natürlich nicht alleine. Wir sind ein Team, wir machen das gemeinsam. Und es ist natürlich aber auch viel Vorbereitung. Also es gibt natürlich Trainings auf der Eisbahn, und aber auch auf der Tatanbahn, auch auf sogenannten Anschubstrecken, um den Abriss, um die ersten Meter zu trainieren. Und dann kommt natürlich auch noch die Materialpflege, das Kuchenschleifen, das Polieren. Man muss auch ein bisschen im Bob rumschrauben. Das ist alles schon sehr zeitintensiv und hat mich durchaus in den letzten Monaten sehr, sehr viel beschäftigt. Ja, in den Bobwochen war ich auf jeden Fall ein bisschen erschöpfter als in meinen Leichtathletikwochen.
Ein Unterschied, den sogar wir Laien sehen. Als Sprinterin laufen Sie so um die 40 km/h, sehen, was passiert und Sie sind nur für sich selbst verantwortlich. Im Bob sind Sie mit 120 unterwegs, sehen nichts und sind der Pilotin, in diesem Fall Mariama Jamanka, komplett ausgeliefert. Wie fühlt sich das an?
Ich würde es jetzt nicht als ausgeliefert bezeichnen, denn Mariama zählt zu den besten Pilotinnen der Welt. Das Gefühl vermittelt sie mir auch. Also ich fühle mich bei ihr immer sehr, sehr sicher. Ich hatte das Glück, dass wir bisher noch nie gestürzt sind, dass wir immer sehr angenehme Fahrten eigentlich hatten. Man kann sich das so vorstellen, dass man hinten drin jede Bande merkt, jeden Fehler. Das heißt, meine Fahrt ist schon sehr abhängig auch von dem, was die Pilotin vorne macht. Und da habe ich natürlich mit einer amtierenden Olympiasiegerin sehr, sehr viel Glück und meistens sehr angenehme Fahrten. und fühle mich nicht ausgeliefert.
Sie sagen schon, amtierende Olympiasiegerin Mariama Jamanka als Sprinterin waren Sie gerade im Sommer im Halbfinale von Tokio. Das ist schon aller Ehren wert, aber zu einer Olympiamedaille wird es wahrscheinlich auch in Zukunft nicht reichen. Ist das jetzt Motivation, vielleicht eine Medaille zu gewinnen, was ja durchaus realistisch ist, wenn man zur amtierenden Olympiasiegerin in den Schlitten steigt? Ist das die Motivation für diesen Wechsel?
Ja, ich würde sagen, sag niemals nie, weil im Sommer wie im Winter, also auch im Sommer waren wir ja nicht so weit weg von den Medaillenrängen. Deswegen ist natürlich eine Medaille immer das Ziel und wir werden alles geben und einfach schauen, was dann am Schluss dabei rauskommt.
Und wenn es jetzt klappen sollte mit einer Medaille, bleiben Sie dann vielleicht nicht doch lieber beim Wintersport?
Nein, mein Herz schlägt schon durch und durch für die Leichtathletik. Also wir haben die Bobmonate jetzt super viel Spaß gemacht, sogar unerwartet viel Spaß. Der Plan ist ganz klar, nach Peking möchte ich auf jeden Fall zu 100% zur Leichtathletik zurückkehren. Im Sommer warten da auch ganz große Highlights auf mich mit der Heim-Europameisterschaft in München. Auch eine WM gibt's und natürlich auch die deutschen Meisterschaften. Deswegen ja, ist dieses Intermezzo jetzt mit meinem Doppelleben tatsächlich jetzt sehr cool, aber auf Dauer glaube ich auch ein bisschen zu viel.
Jetzt haben Sie gerade von einem halben Jahr Tokio miterlebt, jetzt stehen Sie vor den Spielen in Peking. Welche Unterschiede gibt es denn in der Reisevorbereitung, im Briefing, bei den Corona-Maßnahmen?
Kaum welche. Also es ist ja leider immer noch so, dass die Corona-Pandemie das bestimmende Thema ist. Ja, es sind viele Tests, viele Formulare, die wir ausfüllen, um die Reise überhaupt antreten zu können. Viele Maßnahmen, die im Vorfeld schon getroffen werden müssen. Also es ist sehr, sehr ähnlich zum Sommer aktuell. Deswegen heißt es jetzt einfach jeden Tag testen und dann hoffentlich gesund nach Peking anreisen.
Aber einen großen Unterschied gibt es schon. Es sind die Menschenrechte, die ja in Tokio weitgehend geachtet werden. In China nimmt man es damit manchmal nicht ganz so genau. Wie fühlt sich das für Sie als Sportlerin an?
Ja, wir sind da natürlich auch im Zwiespalt. Also ich finde es völlig legitim, dass darüber diskutiert wird und gesprochen wird. Und es ist auch sehr, sehr wichtig, dass man sich dazu äußert und dass man das Ganze kritisch betrachtet. Was ich immer ein bisschen schade finde, ist, dass es dann ein bisschen auf dem Rücken der Sportler ausgetragen wird, die da wirklich jahrelang auf ihren olympischen Traum hinarbeiten. Für Sportlerinnen hängt teilweise die ganze Karriere vom olympischen Zyklus ab. Und leider werden wir nicht gefragt, wo wir olympische Spiele haben möchten. Ich würde auch gerne jetzt olympische Spiele in München, Garmisch-Partenkirchen und Co. haben. Aber ja, vielleicht ist es jetzt mal ganz gut, dass es diese Diskussion gibt, um vielleicht politisch da was zu verändern und aber auch das Bewusstsein der Menschen für die Zukunft zu schärfen, wo man olympische Spiele hingibt und wo es Sinn macht.
Und worauf freuen Sie sich am meisten in Peking?
Auf die Wettkämpfe. Also ich war ja schon mal in Peking 2015 zur WM in der Leichtathletik. Und ja, jetzt freue ich mich eigentlich einfach auf meinen Wettkampf, auf die Bobbahn natürlich, die sehr beeindruckend sein soll. Und dann schauen wir mal.
Und da wünschen wir Ihnen viel Erfolg. Vielen Dank fürs Gespräch, Alexandra Burkhardt.
Dankeschön.
Und die Menschenrechtssituation in China, die beschäftigt nicht nur die Sportlerinnen, die Medien, die Politik, sondern auch die Wirtschaft. Bisher waren Olympische Spiele oder große Fußballturniere ja auch Festivals für die Sponsoren. Aber vor den Spielen in Peking haben die ihre Marketingaktivitäten merklich runtergeschraubt. Warum? Dieser Frage ist Piet Kreuzer für uns nachgegangen.
Vor den Sommerspielen in Peking 2008 war die Welt für die US-Unternehmen noch in Ordnung. Damals wird Coca-Cola-Sprecher Rob Baskin nach der Vergabe an Peking in der New York Times so zitiert: Da liegen riesige Chancen für Wachstum. Die Olympischen Spiele geben uns eine schöne Marketingplattform. Es folgte eine riesige Werbeshow. Fast 14 Jahre später beschreibt Jim Andrews, Gründer der Sponsoring-Beratung A-Mark Partnership Strategies, die Situation so.
Der Mangel an Werbeaktivitäten ist wirklich überraschend. Es gibt Berichte, dass Coca-Cola, ein Unternehmen, das seit fast 100 Jahren die Olympischen Spiele sponsort, keine Werbung während der Fernsehübertragung der Spiele in den USA plant, was für das Unternehmen wirklich ein Novum wäre. Es mangelt also wirklich an der üblichen Werbe- und Promotionsunterstützung, die wir normalerweise sehen würden.
Die Stimmung hat sich gegen China gewendet. Das US-Außenministerium wirft China Verbrechen gegen die Menschlichkeit, Genozide gegen Uiguren vor. Zahlreiche Menschenrechtsverletzungen haben zu weltweiten Protesten geführt. Angeführt von den USA haben viele Nationen einen diplomatischen Boykott ausgerufen. Jim Andrews?
Die Gesellschaft ist verärgert, dass China Gastgeber dieser Spiele ist. Denn die chinesische Regierung hat eine schlechte Menschenrechtsbilanz und viele Menschen protestieren dagegen. Die Sponsoren laufen also Gefahr, als Unterstützer der chinesischen Regierung angesehen zu werden, wenn sie aktiv für ihre Partnerschaft und die Finanzierung der Spiele werben. Das ist also das Dilemma, in dem sie stecken.
Auch die Corona-Pandemie hat den Enthusiasmus gedämpft. Dazu kommt, die internationalen Zuschauer fehlen und Peking 2022 findet nur ein halbes Jahr nach den Sommerspielen in Tokio statt. Da ist das Interesse der Fans nicht sehr hoch. Auch die Politik hat in den USA starken Druck ausgeübt.
Einige Mitglieder des US-Kongresses haben die US-Olympiasponsoren ausdrücklich aufgefordert, die Spiele nicht zu unterstützen, weil sie in China ausgetragen werden.
Vor dem Ausschuss des US-Kongresses mussten schon Mitte 2021 hochrangige Manager der US-amerikanischen IOC-Sponsoren antreten. Die wurden regelrecht gegrillt und hatten keine befriedigenden Antworten auf die Fragen der Abgeordneten, nur Phrasen. Paul Lally, Vizepräsident für Menschenrechte bei Coca-Cola, sagt im Verhör des republikanischen Senators Tom Cotton:
Wir wenden in den Vereinigten Staaten die gleichen Menschenrechtsprinzipien an wie in der ganzen Welt. Wir kennen die Berichte des Außenministeriums und anderer Abteilungen der US-Regierung zu diesem Thema und respektieren sie. Diese Berichte fließen in unser Programm ein. Ebenso wie die Berichte nichtstaatlicher Organisationen.
Ein anderer Aspekt ist die enge Verbindung der Firmen zu China. Ein wichtiger Absatzmarkt für diese Unternehmen. Als beispielsweise 2019 der General Manager des NBA-Teams Houston Rockets, Daryl Morey, mit einem Tweet die pro-demokratische Opposition unterstützte, beendeten alle chinesischen Geschäftspartner die Beziehungen zu den Rockets.
Es wird aber auch Druck auf diese Unternehmen ausgeübt, nicht zu weit in die andere Richtung zu schwenken und China zu kritisieren, weil es sich um Unternehmen handelt, die dort beträchtliche Geschäfte machen. Sie befinden sich also wirklich in der sprichwörtlichen Zwickmühle.
Piet Kreuzer über die spürbare Zurückhaltung der Olympiasponsoren vor den Spielen in Peking. Es ist 19.33 Uhr, Sie hören den Deutschlandfunk. In der Fußball-Bundesliga der Frauen hat sich der VfL Wolfsburg die Tabellenführung zurückgeholt im Nachholspiel des 12. Spieltags bei Turbine Potsdam. Jakob Rüger.
Die Frauen des VfL Wolfsburg starten mit einem Ausrufezeichen ins Pflichtspieljahr 2022. Beim 3:0 gegen Turbine Potsdam ließ man den Gastgeberinnen von Beginn an keine Chance. Zur Pause lag Turbine nach Gegentreffern von Lena Lattwein und Tabea Wasmuth schon mit 0:2 zurück. Wolfsburg hätte deutlich höher führen müssen. Im zweiten Durchgang mehr Engagement der Potsdamerinnen, aber ins Tor traf nur Wolfsburg durch den zweiten Treffer von Tabea Wasmuth. Mit diesem Spitzenteam kann Turbine Potsdam in dieser Spielzeit nicht mithalten. Das hat die 0:3 Heimniederlage gegen Wolfsburg gezeigt.
Und in der Männerbundesliga hat gestern eine Pressekonferenz bei Borussia Mönchengladbach für großes Aufsehen gesorgt. Max Eberl, der Sportdirektor, hat seine sofortige Vertragsauflösung so begründet.
Ich will einfach mit diesem Fußball gerade nichts zu tun haben. Ich will einfach mal die Welt sehen. Ich will einfach Spaß haben, ich will Freude haben, ich will keine Verantwortung haben, ich will einfach Max Eberl sein. Alles, was ich habe, habe ich auf dem, wie sagt man, schön auf dem Platz gelassen. Ich habe mich wie um ein Kind gekümmert hier, mit aller Kraft, die ich habe. Und die Kraft ist einfach jetzt nicht mehr da.
Und über diesen Fall sprechen möchte ich jetzt mit dem Sportpsychologen Werner Mickler von der Deutschen Sporthochschule in Köln. Guten Abend, Herr Mickler.
Guten Abend.
Herr Mickler, so ähnlich wie die von Max Eberl waren ja auch die Gründe von Ottmar Hitzfeld vor knapp 20 Jahren für seine Auszeit, vom damaligen Schalke-Trainer Ralf Rangnick vor rund 10 Jahren, als der das Handtuch geworfen hat, später die Aussagen von Per Mertesacker zum Druck im Job. Frisst der Fußball seine Protagonisten?
Ich glaube nicht, dass er seine Protagonisten frisst, aber es ist ein Phänomen, was wir überall haben. Und zwar haben wir das ja nicht nur im Sport, sondern wir haben das auch in der Wirtschaft, wir haben es in der Politik, wir haben es in allen Bereichen und zwar immer dann, wenn die Anforderungen einfach zu groß wären.
Ist das jetzt ein gutes oder ein schlechtes Zeichen, wenn sich einer, ein Prominenter wie Max Eberl, so offen an die Öffentlichkeit wendet und über seine Probleme spricht?
Also ich finde das ein sehr, sehr gutes Zeichen. Ich habe allergrößte Hochachtung vor dem, was er dort gemacht hat, weil er deutlich gemacht hat, dass diese laufenden Überforderungen irgendwann mal nicht mehr gehen. Das heißt also, sie kommen in Bereiche herein, wo sie einfach nur noch erschöpft sind, müde sind, einfach nicht mehr können. Und selbst die einfachsten Aufgaben fallen ihnen unheimlich schwer. Und dann so eine Entscheidung zu treffen, wo er selber, glaube ich, gestern in dem Interview auch gesagt hat, dass es seine Herzensangelegenheit ist, dann finde ich, ist das schon eine sehr, sehr deutliche Warnung nach außen.
Nun haben Sie gerade schon gesagt, das ist gar nicht unbedingt ein fußballspezifisches Problem. Allerdings haben Fußballer sogar eine vergleichsweise luxuriöse Situation. Die können, wenn unser eins nicht mehr will, nicht mehr kann, dann müssen wir schon allein aus wirtschaftlichen Gründen weiterarbeiten. Als Fußballprofi, als Fußballtrainer, als Fußballmanager kann ich mir eben eine Auszeit nehmen. Macht einen das freier in seiner Entscheidung?
Das ist natürlich ein Vorteil, den ich in der Situation habe, weil ich nicht mehr diese wirtschaftlichen Interessen dahinter sehe. Auf der anderen Seite ist es aber auch der Bereich, wenn Sie als Trainer oder Sportdirektor arbeiten, dass Sie bestimmte Verantwortungen spüren und auch haben. Und ich schätze auch gerade bei Max Eberl, der 13 Jahre bei Gladbach als Sportdirektor gearbeitet hat, dass er ein hohes Verantwortungsgefühl hat und von daher nicht so ohne weiteres einfach da rausgeht, sondern es gibt einfach einen Punkt, wo sozusagen der Tropfen das Ganze zum Überlaufen gebracht hat.
Sie haben eben gesagt, es kann auch in anderen Bereichen vorkommen, dass man einfach überarbeitet ist, sich überfordert fühlt. Wie kann man denn solche Zustände, auch wir als ganz normale Arbeitnehmer, als ganz normale Freiberufler oder Selbstständige, verhindern, dass man eben das Gefühl hat, ständig am Limit zu sein?
Ja, es gibt mehrere Möglichkeiten. Das erste ist erstmal, dass Sie sich selbst genauer beobachten. Es gibt immer so diese bestimmten Phänomene, die dabei mit auftreten. Wenn Sie also merken, dass Sie zum Beispiel sehr erschöpft sind, dass Sie so eine Art Dauermüdigkeit haben, dass Sie einen Leistungsabfall haben, dass Sie sich nicht mehr konzentrieren können etc., inklusive, dass Sie Schlaflosigkeit haben, dann sind das alles schon Symptome, wo Sie hellhörig werden sollten. Jetzt gibt es manche Leute, die dann einfach sagen, ach, das geht schon vorbei, und fordern sich immer noch mal immer mehr aus sich heraus. Aber da ist gerade dann der Punkt, wo man sagen muss, stopp, keinen Schritt weiter. Und da wäre es auch ganz hilfreich, wenn man ein entsprechendes Netzwerk hätte, das heißt also Familie, Freunde etc., einen auch mal daraufhin aufmerksam machen und sagen, hey, du vernachlässigst viele Dinge, du vernachlässigst auch dich selber, deine Interessen etc. Und jetzt ist der Punkt, wo du wirklich mal versuchen solltest, kürzer zu treten.
Familie und Freunde sind das eine, aber auf der anderen Seite ist dann in diesem speziellen Fall der Arbeitgeber und der Druck der Öffentlichkeit. Wie kann man sich denn dagegen wehren?
Also gegen den Druck der Öffentlichkeit, wenn wir im Fußballbereich waren, kann ich mich nicht wehren. Es ist immer nur die Frage, wie ich damit umgehe. Lasse ich alles an mich heran oder kann ich sozusagen eine Schutzmauer aufbauen? Typische Sachen davon sind einfach, dass man 7 Tage, 24 Stunden in der Woche durchmacht. Das heißt also, sich die ganze Zeit mit den Sachen beschäftigt. Aber eine wichtige Komponente ist, und das muss ich irgendwann lernen, ist abzuschalten. Das heißt, ich muss mir Freiräume suchen, wo ich dann mich nicht mehr mit dem auseinandersetze, was beruflich passiert, sondern dass ich einfach Zeit habe, mich selber zu erholen, mich um mich selber zu kümmern. Denn wenn ich das nicht mache, werde ich auch im Job den Anforderungen nicht mehr gerecht werden.
Das heißt, Manager in allen Bereichen, im Sport, aber auch sonst, sollten sich vielleicht schon frühzeitig auch psychologische Unterstützung holen?
Das kann eine Hilfe sein. Das ist ja insbesondere im Fußballbereich, gibt es Gott sei Dank jetzt Sportpsychologen und Sportpsychologinnen, die genau auf diese Phänomene aufmerksam machen können und die dann auch den Kontakt zu entsprechendem Fachpersonal herstellen können. Dasselbe gilt aber auch für diejenigen, die draußen in der Wirtschaft arbeiten. Das heißt also, sich einfach entsprechende Hilfen von außen zu holen, um mit der Situation umzugehen. Und ein wichtiger Faktor ist, ja, dafür habe ich keine Zeit. Wenn Sie dafür keine Zeit haben, sich mit Ihrem eigenen Körper und mit Ihrer eigenen mentalen Verfassung nicht auseinanderzusetzen, dann ist vorprogrammiert, wo das hingehen wird.
Vielen Dank, Jens Mickler, Sportpsychologe an der Deutschen Sporthochschule, fürs Gespräch.
Danke sehr.
RB Leipzig geht als erster Bundesligist gegen die Zuschauerbeschränkung bei Heimspielen gerichtlich vor. RB hat wegen der derzeitigen Obergrenze von 1000 Zuschauern beim Oberverwaltungsgericht in Sachsen einen Antrag auf Erlass einer einstweiligen Anordnung im Eilverfahren gestellt. Und damit gleich zum nächsten Interview. In Kamerun läuft derzeit der Africa Cup of Nations. Heute ist erster Viertelfinaltag. Eben haben die Gastgeber da nach einem 2:0 gegen Gambia die Runde der besten 4 erreicht. Um 20 Uhr dann noch das Spiel zwischen Burkina Faso und Tunesien. Und über den Afrika-Cup habe ich vor der Sendung mit Gernot Rohr gesprochen. Er war bis vor wenigen Wochen Nationaltrainer in Nigeria, hat mit seinem Team auch die Qualifikation für den Afrika-Cup geschafft und ist dann gefeuert worden. Warum?
Ja, es ging einfach nicht mehr. Es gab zu viele Probleme. Wir waren uns dann einig, dass man aufhören musste. Auch ich wollte nicht mehr. Und es war auch so, dass wir uns für alles qualifiziert hatten. Für die Playoffs, zur WM, für den Afrika Cup immer als Erster überall. Und dass es der gute Moment war für mich, nach 5,5 Jahren dort aufzuhören. Niemand hat es so lange ausgehalten wie ich dort in diesem schönen, großen Land. Aber es war dann auch immer komplizierter geworden und das Verständnis mit den Funktionären wurde auch sehr kompliziert.
Nun ist Nigeria schon im Achtelfinale ausgeschieden. Schwingt da bei Ihnen eine gewisse Schadenfreude mit oder trauern Sie mit Ihren ehemaligen Schützlingen?
Ja, ich bin eher enttäuscht für meine Schützlinge, dass die schon so früh ausgeschieden sind. Ich muss sagen, die ersten Spiele, da hatten sie noch diese, möchte ich mal sagen, diese Dynamik und diese Motivation und auch das Spielverständnis, das war wunderbar zu sehen. Aber dann in der Knockout-Round, wie die das sagen, ist natürlich auch wichtig, dass man nervlich und physisch und taktisch an diesem Zeitpunkt, an diesem Tag voll 100% da ist. Und das war einfach nicht der Fall. Und sie mussten sich dann Tunesien geschlagen geben. Tunesien hatten wir ja noch vor 2 Jahren besiegt um die Bronzemedaille und hatten auch noch mal ein gutes Freundschaftsspiel gegen die vor 1 Jahr. Aber diesmal hat Tunesien mehr Glück gehabt und hat es dann geschafft, leider für Nigeria.
Herr Rohr, Sie waren mal Bundesliga-Profi, haben aber die längste Zeit Ihrer Karriere in Frankreich gespielt, sind längst Franzose. Und als Trainer waren Sie im letzten Jahrzehnt in Gabun, in Niger, in Burkina Faso und eben in Nigeria beschäftigt. Was reizt Sie so sehr an Afrika?
Was mich reizt, ist einfach die Leidenschaft dort, die vorherrscht für Fußball um den Fußball herum. Auch die Spontaneität der Menschen und vor allem auch die Fußballer, die mit sehr viel Herz immer zurückkommen ins eigene Land. Und dann, auch wenn sie in Europa in großen Clubs spielen, geben die alles für ihr Vaterland. Und das hat mich immer beeindruckt, hat mir gefallen. Und ja, auch die ganze Lebensweise. Man hat ja in Frankreich schon ein bisschen damit was mitbekommen. Die sind einfach locker, die Menschen, die lächeln sehr viel. Die freuen sich über Kleinigkeiten, was man manchmal in Europa nicht mehr so sieht.
Und das nächste Engagement lockt schon in verschiedenen Zeitungen. In Ghana werden Sie als kommender Nationaltrainer dort gehandelt. Was ist da dran?
Also im Moment habe ich mich noch nicht entschieden. Ich bin schon kontaktiert worden von einigen Ländern, das stimmt. Und werde auch irgendwo mal wieder mich in Abenteuer stürzen. Aber ob das in Ghana ist, ich hätte gerne natürlich die WM gemacht, für die ich mich ja qualifiziert hatte mit Nigeria. Aber da hat man nicht immer die Wahl. Im Moment habe ich 2, 3 gute Angebote, aber meine Entscheidung ist noch nicht getroffen.
Kommen wir zum Afrika-Cup an sich. Auf dem gesamten Kontinent sind gerade mal rund 10% der Menschen gegen Corona geimpft. Verlässliche Zahlen über Infektionen und Todesfälle gibt es kaum. Darf man unter solchen Voraussetzungen überhaupt so ein Turnier ausrichten?
Ja, ich finde ja, denn das Leben geht ja weiter und die afrikanische Bevölkerung ist sehr jung, wie jeder ja weiß, und nicht so gefährdet von diesem Virus wie vielleicht andere Länder. Das Leben muss einfach weitergehen und der Sport kann dazu helfen, kann dazu beitragen. Leider gab es dieses Unglück in Kamerun mit diesem in Yaoundé vor dem Stadion. Das war schlimm. Aber was die Pandemie angeht, glaube ich, war es gut, dass die CAF dieses Turnier ausgetragen hat und den Menschen die Möglichkeit gegeben hat, ja, ein bisschen Freude zu haben um den Fußball herum.
Zu diesem Unglück hat sich gestern auch der Sportminister Kombi geäußert. Er sagt, ein rücksichtslos geöffnetes Stadiontor habe zu dem Unglück geführt, bei dem ja 8 Menschen ums Leben gekommen sind, 38 weitere verletzt worden sind. Da hätten wohl Sicherheitskräfte die fatale Entscheidung getroffen, ein Tor, das zunächst geschlossen war, zu öffnen, um dem Gedränge nachzugeben. Sind die Sicherheitskräfte in Kamerun mit so einem Turnier überfordert?
Das möchte ich nicht sagen. Es gab ja solche Unfälle leider auch schon in Europa und sogar noch viel schlimmere. Wenn ich da in die 80er Jahre zurückdenke, im Heysel-Stadion, wo wir ja fast mit Girondins Bordeaux gespielt hätten, wenn wir im Halbfinale nicht gegen Juventus ausgeschieden wären. Also da gab es ja hunderte von Toten und leider dann auch später nochmal in England und in anderen Ländern. Also nein, Afrika hat schon aufgeholt. Solche Unfälle kommen immer wieder mal vor. Und gerade wenn die Begeisterung so hoch ist, dann gibt es manchmal diese Auswüchse. Und da kann man vielleicht auch mit gut ausgebildeten Sicherheitskräften nichts dran ändern.
Sagt Gernot Rohr, langjähriger Trainer und Experte für Afrikas Fußball. Morgen dann die beiden weiteren Viertelfinals beim Afrika Cup. Ägypten gegen Marokko und Senegal gegen Äquatorialguinea. In der englischen Premier League, so ist das Klischee zumindest bei uns, da werfen sie mit dem Geld nur so um sich. Aber auch dort haben Clubs mit Einbußen zu kämpfen wegen der Pandemie. Der FC Southampton hat nun kürzlich die Übernahme durch einen serbischen Fernsehmogul bekannt gegeben. Mehr von Konstantin Eckner.
Wenn man den Namen Dragan Čolak bei Google eingetippt hat, tauchen bis vor wenigen Wochen vor allem Berichte zu einem türkisch-serbischen Schachspieler auf, der bislang zweimal die türkische Schachmeisterschaft gewonnen hat. Von einem gleichnamigen serbischen Medienmogul war wenig zu lesen. Doch genau dieser Dragan Čolak hat vor wenigen Wochen mit der Investmentfirma Sport Republic die Mehrheitsanteile am englischen Premier League Team Southampton erworben. An sich nichts Ungewöhnliches in England.
Wir sind an einem Punkt angelangt, an dem es alltäglich geworden ist. Es wirkt so, als würden Clubs in der Premier League regelmäßig geh- und verkauft werden, sodass es keine großen Wellen schlägt, wenn es nicht ein bekannter Käufer ist oder es sich um eine kontroverse Angelegenheit handelt.
Sagt Martin Siegler, Journalist der britischen Tageszeitung The Times. Der Fall Čolak ist trotzdem ein besonderer. Denn der 57-jährige Serbe will jetzt nicht auf der großen Fußballbühne Werbung für sein Heimatland machen, wie das die Investoren aus Saudi-Arabien oder Abu Dhabi tun. Čolak liegt seit Jahren über Kreuz mit der Regierung des Populisten Aleksandar Vučić und unterstützt die Opposition. In seiner Heimat wird der Milliardär von einigen nicht so gerne gesehen. Er lebt die meiste Zeit des Jahres in einer Luxusvilla am Genfer See. Aber sein Kerngeschäft liegt im ehemaligen Jugoslawien. Jura Vidolja, Kolumnist der kroatischen Sportseite Telesport, erklärt.
Als sich die Marktwirtschaft entwickelte, war er einer der Ersten, der mit Medienrechten gehandelt hat. Beispielsweise hat er Rechte an Videoläden verkauft. Danach hat er begonnen, in Fernsehanstalten und auch in Telekommunikationsunternehmen zu investieren. Später hat er sein Medienimperium aufgebaut, indem er die einzelnen Unternehmen, die er zuvor aus Slowenien, Kroatien, im Grunde aus dem gesamten ehemaligen Jugoslawien gekauft hatte, in einem Konglomerat zusammengebracht und damit in diesem Markt operiert hat. Er hat sie unter dem Namen United Media Group zusammengeführt.
Die United Group macht laut eigenen Angaben einen jährlichen Umsatz von fast 2 Milliarden Euro, unter anderem auch mit der Ausstrahlung von Sportveranstaltungen. Eine Tochter der United Group ist die Serbia Broadband, die längere Zeit die Übertragungsrechte an der Premier League hielt. Doch dann die Überraschung im vergangenen Jahr. Die staatliche Medienanstalt Telekom Serbia erwirbt die Rechte für 6 Jahre für 600 Millionen Euro. 10-mal so viel, wie zuvor Serbia Broadband gezahlt hatte. Hinter dem Staatsunternehmen steht Präsident Vučić. Dass Čolak, eigentlich bekannt als Golffan, jetzt in den Fußball einsteigt, kein Zufall, meint Juraj Vidoljak.
Zunächst war es ein Schock, dass Čolak plötzlich als neuer Mehrheitseigner von Southampton aufgetaucht ist. Aber wenn man mal genau hinsieht, es ist ein offener Kampf zwischen Čolak und Vučić um den medialen Einfluss auf dem Balkan. Aus meiner Sicht wollte Čolak so Vučić einen auswischen. Ich meine, jetzt haben wir eine Situation, in der Vučić quasi Geld an Čolak zahlt. Denn er ist einer derjenigen, dem durch seine Eigentümerschaft eines Clubs Teile der Premier League-Spiele gehören. Es ist eine bizarre Situation.
Vor Ort in Southampton macht Čolak bislang einen nahbaren Eindruck und scheint bei den Fans gut anzukommen, wie Dan Sheldon, Reporter von The Athletic, berichtet.
Dragan war bei den beiden bisherigen Heimspielen dabei. Die erste Partie gegen Brentford wurde mit 4:1 gewonnen. Ein Fan hat ihm damals einen Schal zugeworfen. Er hat diesen nach oben gehalten und sich sichtlich darüber gefreut. Nach dem Spiel hat er dem Fan den Schal zurückgegeben und ihm noch seine Clubkrawatte geschenkt. Das war eine nette Geste. Noch wichtiger für Southampton ist, dass sie die richtigen Eigentümer haben, die den Verein nach vorne bringen. Mit Sport Republic glauben viele, diesen gefunden zu haben.
In jedem Fall werden sich viele Fans freuen, sollte neues Geld in die Kassen gespült werden. Denn ein Goldesel ist ein Verein wie Southampton nicht. Martin Siegler zeigt sich über das Interesse von Investoren ohnehin verwundert.
Es gibt ein paar Leute, die glauben, sie können mit Fußballclubs Profit erwirtschaften. Zum Beispiel bei Burnley, wahrscheinlich dem kleinsten Premier League-Verein. Da gibt es einen Amerikaner namens Alan Pace. Der hat den Club übernommen, aber investierte dafür nicht sein eigenes Geld. Stattdessen hat er sich Geld vom Club selbst sowie von Finanzinstituten geliehen. Er glaubt wahrscheinlich, dass er eine ganz sichere Wette eingeht. Denn selbst wenn etwas schief läuft, hat er nicht sein eigenes Geld reingesteckt. Und im besten Fall macht er sogar noch Geld, indem er etwas aufbaut, ein bisschen Erfolg verbucht und dann weiterverkauft. Das ist wohl der einzige Weg, um Profit zu machen. Ich weiß nicht, was Leute dazu motiviert, diese kleinen Clubs zu kaufen.
Im Fall von Dragan Čolak, dem kürzlich noch recht unbekannten Medienmogul aus Serbien, mag es gar nicht um Profite gehen. Er hat wahrscheinlich ganz andere Motive und die sind wie so oft im Spitzenfußball auch politischer Natur.
Konstantin Eckner über den neuen Investor beim FC Southampton. Und zum Schluss noch ein Thema, für das es wohl keine gerechte, keine für alle zufriedenstellende Lösung gibt. Ja, geben kann. Die für die sportliche Wertung von Transathletinnen, also von Menschen, die als Männer geboren wurden und jetzt nach einer Geschlechtsumwandlung als Frauen antreten, und zwar wettkampfmäßig. Wissenschaftler warnen nun von unfairen Vorteilen. Hintergründe von Raphael Späth.
Lia Thomas bricht im Schwimmen an ihrer Universität in Pennsylvania einen Rekord nach dem anderen. Gefeiert wird sie dafür von der medialen Öffentlichkeit aber nicht, weil die 22-Jährige als Transathletin erst seit dieser Saison in der Frauenkategorie an den Start geht.
Wir haben schon damit gerechnet, dass es einen gewissen Widerstand geben wird, aber nicht in dem Ausmaß, wie es jetzt passiert ist,
sagt Thomas im Podcast SwimSwam. Ihre Bestzeiten in dieser Saison sind weit entfernt von den Zeiten, die sie vor einigen Jahren noch in der Männerklasse aufgestellt hat. Trotzdem ist sie sehr viel schneller als ihre Mitstreiterinnen. Vor allem konservative TV-Analysten und PolitikerInnen beschweren sich jetzt über die vermeintlich unfaire Tatsache, dass Thomas in der Frauenklasse starten darf, obwohl sie die Vorgaben der NCAA, also der Organisation, die in Amerika für den College-Sport zuständig ist, erfüllt. Einschließlich testosteronsenkender Mittel. Die NCAA sieht sich jetzt dazu gezwungen, das eigene Regelwerk anzupassen. Orientiert hat sie sich dabei an den neuen Leitlinien des Internationalen Olympischen Komitees, die nach den Winterspielen in Peking in Kraft treten sollen. Das IOC-Papier beinhaltet 10 Punkte. Es betont explizit, es sei nur ein Rahmenwerk, an dem sich die internationalen Sportverbände bei der Gestaltung der eigenen Vorschriften orientieren sollen. Der Fokus des IOC liegt dabei auf Fairness, Inklusion und Nichtdiskriminierung.
Ich bin der Meinung, dass es durchaus positiv ist, dass das IOC sich für mehr Inklusion einsetzt,
sagt Joanna Harper. Die Wissenschaftlerin forscht schon lange über Transathletinnen, war auch 2015 maßgeblich an dem IOC-Konzeptpapier beteiligt, das nach den Olympischen Winterspielen ad acta gelegt werden soll. Darin werden sportartenübergreifend klare Testosteronrichtwerte vorgeschrieben. Von solchen Richtwerten ist im neuen Rahmenpapier des IOC nichts mehr zu lesen. Stattdessen wird klar betont, dass jede Athletin ein Recht auf Selbstbestimmung und Privatsphäre hat. Keine Sportlerin sollte wegen nicht verifizierten und nur scheinbaren Wettbewerbsvorteilen aufgrund geschlechtlicher oder körperlicher Auffälligkeiten ausgeschlossen werden. Bis wissenschaftlich fundierte Beweise das Gegenteil beweisen, solle die Annahme gelten, dass trans- und intersexuelle Athletinnen keinen unfairen Vorteil hätten. Joanna Harper kritisiert aber genau diesen Punkt im neuen IOC-Regelwerk.
Transfrauen und biologische, also Cisgender-Frauen, sind zwei unterschiedliche Bevölkerungsgruppen. Und es wird immer Unterschiede geben. Und jedes Mal, wenn es Unterschiede gibt, wird eine dieser Gruppen eine Art Vorteil haben. Das ist einfach ein Fakt. Vor allem Transfrauen sind im Durchschnitt größer, breiter und stärker als Cis-Frauen. Auch nach der Hormontherapie. Und das ist in vielen Sportarten ein Vorteil. Und es ist eindeutig falsch zu behaupten, dass Transfrauen keinen Vorteil hätten, weil sie das offensichtlich haben.
Ja, die Transwomen don't have advantages, because obviously Transwomen do.
Ähnlich wie Joanna Harper sehen das auch rund 40 medizinische ExpertInnen und Sportfunktionäre, für die laut einer Stellungnahme die neuen IOC-Regeln zu sehr aus einer Menschenrechtsperspektive verfasst wurden, ohne dabei wissenschaftliche Fakten mit einzubeziehen.
Die Entscheidung im IOC ist sicher an den Medizinern vorbei getroffen worden,
meint Jürgen Steinacker. Er leitet die medizinische Kommission im Weltruderverband, beschäftigt sich seit Jahren intensiv mit Trans- und Intersex-Athletinnen und hat die Stellungnahme der medizinischen ExpertInnen mit unterzeichnet. Wie Joanna Harper findet auch er lobende Worte für viele Punkte des neuen IOC-Papiers, wie beispielsweise das Recht auf körperliche Unversehrtheit und Privatsphäre. Aber
es gibt biologische Differenzen. Und da, wo sie wichtig und notwendig sind, müssen wir sie beachten. Und da fehlt halt in der IOC-Stellungnahme jeglicher Blick dafür.
Nach den Olympischen Spielen in Peking obliegt es aber den einzelnen Sportfachverbänden, eigene Regularien für trans- und intergeschlechtliche Athletinnen aufzustellen.
Wir Fachverbände müssen für uns diese Hausaufgaben machen,
sagt Jürgen Steinacker vom Weltruderverband.
In der Sportart müssen wir nachweisen, gibt es signifikante Unterschiede zwischen Männern und Frauen? Wenn die signifikant sind, dann müssen wir eine Regel finden. Und ich glaube schon, dass wir proaktiv agieren müssen.
Das IOC betont, man wolle die Verbände beim Findungsprozess begleiten. Bei einigen Weltverbänden wurde dieser Prozess schon vor einigen Jahren angestoßen, mit ersten Ergebnissen. Der Leichtathletik-Weltverband hat nach den Fällen von intergeschlechtlichen Athletinnen wie der Südafrikanerin Caster Semenya inzwischen sein Regelwerk angepasst. Regularien, die auch vor dem Sportgerichtshof CAS Bestand hatten. Einen anderen Weg geht der Welt-Rugby-Verband, der aufgrund von wissenschaftlichen Studien zur umstrittenen Entscheidung gekommen ist, Transfrauen aus Sicherheitsgründen von der Teilnahme in der Frauenklasse auszuschließen.
Ich glaube, dass der Großteil an Sportverbänden einfach die Regularien übernehmen wird, die der Leichtathletik-Weltverband ausgearbeitet hat,
meint Joanna Harper.
Aber es wird bestimmt auch ein paar Verbände geben, die das Modell vom Rugbyverband übernehmen und Transfrauen von der Frauenkategorie ausschließen werden.
Raphael Späth zur Diskussion über Transfrauen im Wettkampfsport. Und nochmal kurz zurück zu Olympia. Der Konflikt zwischen Gastgeber China und den USA schwelt weiter. Die englischsprachige Tageszeitung China Daily, die sich in staatlicher Hand befindet, wirft Washington vor, Sportler dazu anzustiften, während Olympia Störungen zu verursachen. Der Artikel stützt sich auf, Zitat, gut informierte Quellen, die eine Verschwörung anprangerten. Anti-chinesische Kräfte auf amerikanischem Boden würden Sportler aus mehreren Ländern dazu bringen, ihre Unzufriedenheit mit China auszudrücken, sich während der Wettkämpfe passiv zu verhalten oder sogar die Teilnahme an den Spielen zu verweigern, so die Zeitung. Im Gegenzug würde Washington den Aktiven eine Entschädigung anbieten. US-Behörden haben diese Anschuldigungen entschieden zurückgewiesen. Und das war Sport am Samstag mit Tobias Ullmeier. Vielen Dank für Ihr Interesse und Ihnen noch einen schönen Abend.